Deutschlandfunk.
Liebe Colleen, danke für deinen Mut, dass du mit der Öffentlichkeit teilst, was dir angetan wurde. Mir wird schlecht. Ich feiere dich und stehe mit meiner ganzen Kraft hinter dir. Ein riesiger Respekt für den Mut, öffentlich darüber zu sprechen. Es muss mehr getan werden für den Schutz der vielen Frauen, die von dieser Gewalt betroffen sind. Das sind nur 3 von über 20.000 Kommentaren unter einem einzigen Posting von Schauspielerin Colleen Fernandes. Sie erzählt von Fake-Profilen in ihrem Namen, Deepfake-Pornos, die ihr ähnlich sehen, von Chats mit Männern, die sie nie geführt hat. So beschreibt sie es vor kurzem im Kölner Treff.
Es wurde dann immer flirtiver, dann wurden Nacktfotos verschickt von mir, dann Videos, als hätte ich mich so heimlich beim Sex gefilmt. Und das alles in meinem Namen, eben mit wahnsinnig vielen Männern.
Und das ist dir erst nach längerer Zeit mitgeteilt worden?
Durch jemanden, der dachte, dass wir in so einem Kontakt miteinander stehen, wovon ich aber nichts wusste.
Jahrelang war unklar, wer dahinter steckt. Sie sagt, sie weiß es jetzt. Der Mann soll ihr näher gewesen sein, als sie geahnt hätte. Viele sind schockiert und wütend. Wir schauen heute auf den Fall von Colleen Fernandes. Warum die deutschen Gesetze Opfer von Deepfakes vor große Hürden stellen und warum ihr prominenter Fall definitiv kein Einzelfall ist, sondern uns alle angeht.
All diese Erfahrungen habe ich auch gemacht und ich kenne so viele andere Frauen, die auch gemacht haben. Ich glaube, wir müssen weg davon kommen, das immer so als so Einzelfälle zu sehen und müssen verstehen, dass das ein Ausdruck von patriarchaler Gewalt ist, von Gewalt gegen Frauen.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News.
Heute mit mir, Marcel. Wir haben Freitag und nehmen diese Folge um 16 Uhr auf. Schauspielerin und Moderatorin Colleen Fernandes kämpft schon seit Jahren öffentlich gegen Deepfakes von ihrem Netz. Die offene Frage war halt immer, wer steckt dahinter? Das wurde sie auch im Kölner Treff gefragt.
Es ist einfach beängstigend.
Hast du rausgefunden, wer das war?
Sie nickt nur.
Ja? Bist du rechtlich dagegen vorgegangen?
Ist ein schwieriges Thema gerade.
Okay, verstehe.
Ja,
Beweise,
ja.
Ja. Jetzt gibt's eine mögliche Antwort. Gemeinsam mit dem Magazin Spiegel hat Fernandes öffentlich gemacht, wen sie verdächtigt. Ihren ehemaligen Ehemann, Schauspieler Christian Ulmen. Die beiden sind seit letztem Herbst getrennt. Sie wirft ihm vor, diese Deepfake-Pornos verbreitet zu haben und spricht von virtueller Vergewaltigung. Laut dem Spiegel hat sie ihn auch angezeigt, in Spanien. Wichtig ist, das sind bisher einseitige Vorwürfe. Für Ulmen gilt die Unschuldsvermutung. Sein Anwalt weist die Berichterstattung vom Spiegel zurück, spricht von rechtswidriger Verdachtsberichterstattung und prüft rechtliche Schritte gegen das Magazin. Klar ist aber schon jetzt, Colleen Fernandes ist mit diesen Erfahrungen nicht allein. Ganz im Gegenteil.
Ich habe von mir auch Deepfakes gefunden und viele der Sachen, die jetzt in dem Fall Colleen Fernandes berichtet werden, habe ich genauso erlebt. Es gab diese Fake-Accounts, es gab gefälschte Nacktbilder, es gab Chats, wo dann der Täter mit anderen Menschen intime Nachrichten ausgetauscht hat. Ne? All diese Erfahrungen habe ich auch gemacht und ich kenne so viele andere Frauen, die auch gemacht haben. Wir haben in Deutschland auch Fälle, wo Lehrer von Schülerinnen Deepfake-Pornos erstellen oder Deepfake-Nacktbilder. Und ich glaube, wir müssen weg davon kommen, das immer so als so Einzelfälle zu sehen, denn es kommt so häufig vor. Ich würde sagen, in allererster Linie sind Deepfakes meistens ein Ausdruck von patriarchaler Gewalt, von Gewalt gegen Frauen.
Theresias Fall ist ungefähr 3 Jahre her. Sie war damals als Klimaaktivistin auch auf Social Media aktiv. Und natürlich hat auch sie Colleen Fernandes Geschichte mitbekommen.
Als ich das gelesen habe, habe ich vor allem Ekel verspürt, ganz viel Wut. Ich war auch traurig, weil diese Sachen, die sie schildert, habe ich halt wirklich 1:1 so erlebt. Und irgendwie macht mich das auch ein bisschen wütend, dass es quasi nur öffentliche Aufmerksamkeit bekommt, wenn es 2 prominente Personen sind, die betroffen sind, die beteiligt sind. Dabei kennen wir so viele Fälle, wo uns auch teilweise minderjährige Schülerinnen sind oder so. Deswegen, ich war total beeindruckt von ihrem Mut und empfinde total viel Bewunderung für Colleen Fernandes, dass sie das macht, auch mit dem Wissen, dass sie ja ganz viel Hass dafür abbekommen wird, dass ihr nicht geglaubt werden wird von einigen Menschen, dass viele Leute das jetzt anzweifeln werden, ihre Glaubwürdigkeit in Frage gestellt wird. Also das war so einer der Momente, wo ich das wirklich, ja, wo ich fast sprachlos war von diesem Mut, aber gleichzeitig war ich auch so angeekelt von dem, was sie da erleben musste.
Hm, vielleicht einmal an der Stelle kurz für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, so ganz, was bei ihr passiert ist. Sie hat jetzt im Kölner Treff auch nochmal erzählt, dass sie eben durch ein Gespräch mit einem Arbeitskollegen erst rausgefunden hat, dass es eben seit über 10 Jahren so läuft, dass es von ihr Deepfakes gibt. Wie ist das bei dir gewesen? Wann hast du zum ersten Mal gemerkt, dass es so Fake-Bilder von dir im Netz gibt?
Ich war Weihnachten 2023 bei meinen Eltern zu Hause, war in der Prüfungsphase, war ganz, ganz fleißig am Lernen und habe dann so ganz komische Instagram-Nachrichten bekommen und konnte das nicht einordnen, weil Leute immer irgendwie auf Gespräche angespielt haben, die ich aber nie geführt habe. Dann hat irgendjemand geschrieben, hey, ich glaube, es gibt ein gefälschtes Profil von dir. Hat mir einen Link geschickt und ich bin darauf gegangen und mir ist die Kinnlade runtergefallen. Ich wusste gar nicht, was los ist. Ich habe dieses gefälschte Profil gesehen und dort war eben mein Name, mein Geburtsdatum, mein Gesicht, das Studium, was ich mache, stand da alles. Teilweise waren auch Bilder von mir und meinen Freunden da und eben auch ganz viele gefälschte Nacktbilder. Ich war da, als ich das gesehen habe, das erste Mal, ich war so schockiert. Ich konnte das gar nicht fassen. Mein Gehirn hat es auch nicht irgendwie hinbekommen, zu sehen, diese Bilder, die auch Gewaltsituationen dargestellt haben, und irgendwie zu abstrahieren, dass nicht das ich bin, sondern dass das eine Fälschung ist. Also selbst ich habe ein paar Sekunden gedacht, wann ist mir das passiert, weil das so echt war, ne? Und unsere Gehirne sind ja nicht darauf trainiert, KI-Situationen von echten Situationen, echten Bildern zu unterscheiden. Ich habe mich geschämt, dass es diese Bilder von mir gibt, dass Leute denken, ich würde sowas freiwillig posten. Irgendwann bin ich dann umgeschaltet in diesen Modus, wo ich so dachte, so, ich gehe da jetzt juristisch gegen vor und dann der Rechtsstaat wird das regeln und dann wird das gelöscht. Und dann kam, glaube ich, aber auch sehr schnell die Ernüchterung.
Mhm. Du hast nämlich eine Anzeige in Deutschland auch erstattet. Wie kompliziert war das? Was war da so ernüchternd da dabei, auch was dann passiert ist?
Also ich habe meine Strafanzeige gestellt direkt bei dem zuständigen Fachkommissariat, weil ich vorher schon mal die Erfahrung gemacht hatte, dass mir nicht so richtig geglaubt wurde, als ich zur Polizeidienststelle gegangen bin. Ich habe auch immer wieder erlebt, dass ich so das Gefühl hatte, okay, ich muss jetzt so sehr viel erklären. Also ich musste Screenshots einreichen und dokumentieren und erklären, wie diese sozialen Medien funktionieren. Und ja, am Ende war das irgendwie sehr, sehr ernüchternd, diese Erfahrung, dass am Ende so man als Opfer quasi fast schon die Verantwortung trägt, dass was passiert. Selbst als dann die Identität nach, ich würde sagen, 4 Wochen relativ schnell klar war von dem Täter, hat das dann noch 1,5 Jahre gebraucht, bis was passiert ist. 1,5 Jahre, in denen ich auch keine Informationen von den Staatsanwaltschaften, die daran gearbeitet haben, bekommen habe, nichts. Und dass ich überhaupt mal informiert wurde, obwohl ich mehrere Anfragen mit meinem Anwalt gestellt hatte und so, war per Zufall, als ein Journalist eine Anfrage bei der Staatsanwaltschaft 2 Jahre später gestellt hat, was ist eigentlich los? Und dann haben sie mir gesagt, ja, wir wissen gar nicht, was das Problem von Frau Krone ist. Wir haben doch schon vor fast 1,5 Jahr einen Strafbefehl erlassen und das Urteil ist rechtskräftig. Es gab eine Geldstrafe.
Das hast du nicht mitbekommen?
Nee, das habe ich erst, also es wurde mir auch nicht gesagt. Ich hatte nicht die Möglichkeit, so ein Adhäsionsverfahren zu machen, also im Prozess auch Schmerzensgeld zu bekommen, auszusagen, zu erzählen, wie schlimm das für mich war, wie mental belastend das war, dass ich auch psychische Schäden davon hatte. Das konnte ich nie vor Gericht sagen. Das Verfahren lief quasi über meinen Kopf hinweg und ich habe das nur per Zufall erfahren, dass es überhaupt ein Urteil in Form von einem Strafbefehl gab, ja.
Okay, ich höre schon, also ganz viel daraus, ne? Frust eben, dass du dich nicht ernst genommen gefühlt hast, dass über deinen Kopf hinweg entschieden wurde. Hat das was gemacht mit irgendwie deinem Blick auf den deutschen Rechtsstaat? Gerade als Jurastudentin.
Sexualisierte Deepfakes und auch pornografische Deepfakes sind tatsächlich in Deutschland nicht eigenständig strafbar. Das Erstellen gar nicht und das Verbreiten auch nur über so Urheberrecht. Und das fand ich wirklich so schockierend, obwohl man in Anführungszeichen virtuell vergewaltigt wird, kaum was gegen machen kann und das ja auch das eigene Leben beeinflusst. Ne? Also ich habe immer daran gedacht, was ist, wenn ich mich auf einen Job bewerbe? Also ich habe mich auch immer gefragt, was ist, wenn meine Eltern diese Bilder finden oder meine Freunde oder meine Professoren an der Uni? Und dann ist unser Rechtsstaat einfach an dem Punkt, wo er diese Form von digitaler Gewalt gar nicht anerkennt. Also man könnte viel, viel mehr machen, als man aktuell tut, gerade weil die Staatsanwaltschaften sind unterbesetzt. Aber zum Beispiel ist es auch im Unterschied zu Spanien ganz anders. In Spanien gibt es bei jeder Polizei eine eigenständige Gruppe, die sich nur auf Gewalt gegen Frauen spezialisiert. Das Gewaltschutzgesetz dort ist viel, viel ausgebauter. Die Sensibilität fehlt auch in den deutschen Behörden einfach, sowohl was Gewalt gegen Frauen angeht, aber auch, dass digitale Gewalt eben auch Gewalt ist.
Dass wir in Deutschland bei diesen Themen hinterherhinken, das sagt auch sie.
Mein Name ist Jacqueline Sittig und ich bin Expertin für nicht einvernehmliche sexualisierte Deepfakes und forsche meiner Doktorarbeit zu diesem Phänomen.
Jacqueline ist Juristin und kann uns ganz genau erklären, warum sich die deutschen Behörden mit Deepfakes so schwer tun.
Es ist nicht so einfach, weil wir mit Deepfakes ein neues Phänomen haben, das so viele Facetten hat. Wir haben Deepfakes, die wir im politischen Bereich haben, im humoristischen Bereich, welche, die wir vielleicht sogar unschädlich finden. Aber wenn wir jetzt auf die sexualisierten Deepfakes schauen, dann sind dabei eben noch viele weitere Rechte verletzt, die wir in Deutschland im Moment nicht schützen. Also nicht einvernehmliche sexualisierte Deepfakes schützen wir, wenn sie verbreitet werden, teilweise. Aber in der Herstellung zum Beispiel gar nicht. Wir haben derzeit keinen Straftatbestand, der die Herstellung von nicht einvernehmlichen sexualisierten Deepfakes unter Strafe stellt. Und wir haben hier eben auch viele neue digitale Straftatbestände, die dann aber zum Beispiel auf den Schutz des privaten Lebensbereichs eingestellt sind. Also ganz klassisch, ich nehme mein Handy und filme in deine Wohnung und mache da Bildaufnahmen von dir.
Ja.
Das passt nicht so richtig auf das Deepfake-Phänomen. Und so haben wir viele verschiedene Straftatbestände, an die wir erstmal denken können und die aber offenbaren, dass das Herstellen von nicht einvernehmlichen sexualisierten Deepfakes, wenn sie keine Gewaltdarstellung sind, also durchaus eine starke Vergewaltigung mit Gewaltdarstellung könnte schon unter einen Straftatbestand fallen. Aber wenn dem nicht der Fall ist, dass wir jetzt gerade die Herstellung noch gar nicht bestrafen, sondern nur die Verbreitung.
Aber welche Gesetze gibt es dann jetzt momentan, die irgendwie greifen und wie weit reichen die dann eben nicht an manchen Stellen?
Bei dem Verbreiten haben wir schon Möglichkeiten. Gegebenenfalls zählt das zum Beispiel unter der Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs, wo man da auch sagt, eigentlich nur echte Aufnahmen. Da streitet sich die Juristerei gerade noch. Wir haben in dem Rahmen von der Verbreitung von nicht einvernehmlichen Deepfakes häufig noch Beleidigungen im Rahmen von Kommentaren. Wir haben Doxing, also das Veröffentlichen von personenbezogener Daten, wie zum Beispiel der Adresse oder dem Klarnamen. Und eben auch Sextortion, also die Drohung damit, nicht einvernehmliche sexualisierte Deepfakes von einer Person zu veröffentlichen, um zum Beispiel Geld oder echte Intimaufnahmen zu erlangen.
Dann lass uns mal schauen, wie es besser laufen könnte und damit auch in andere Länder. Und eins fällt da immer wieder. Colleen Fernandes hat laut dem Spiegel in Spanien Anzeige erstattet. Und auch Theresi hat gerade erzählt, guck mal, wie es in Spanien läuft. Sag du uns mal, was macht Spanien bei dem Thema so outstanding, dass das immer wieder fällt?
Spanien hat bezüglich nicht einvernehmlicher sexualisierter Deepfakes jetzt schon einen Gesetzesentwurf vorgelegt, der eben auch nicht nur die Verbreitung, sondern auch die Erstellung von Deepfakes beinhalten soll. Und damit zieht Spanien, sollte dieser Gesetzesentwurf so durchgehen, tatsächlich an Deutschland vorbei. Denn es gibt eine neue EU-Richtlinie, die EU-Gewaltschutzrichtlinie gegen Gewalt gegen Frauen, die bis im Sommer nächsten Jahres auch in Deutschland umgesetzt werden muss. Diese Richtlinie setzt sozusagen einen Mindeststandard, der in Europa aufrechterhalten werden soll. Und der sagt auch, dass die Verbreitung nicht einvernehmlicher sexualisierter Deepfakes unter Strafe gestellt werden muss. Das heißt, hier ist Deutschland nun jetzt auch gefragt, bis nächsten Sommer plausibel eine Lösung zu liefern. Und was Spanien macht, die gehen eben über diesen Mindeststandard noch hinaus, um einen größeren Schutzrahmen zu schaffen.
Sind das jetzt so Punkte, wo du sagst, nutzen wir bitte das Momentum, dass wir jetzt gerade drüber reden und lass uns da reingehen und jetzt hier Gesetze direkt verschärfen?
Ich glaube, wir reden gar nicht darüber, Gesetze zu verschärfen, sondern vor allem auch Schutzlücken zu schließen. Also Gesetze müssen erst einmal geschaffen werden. Wir brauchen ein Bewusstsein für diese Arten des modernen Voyeurismus. Ich muss nicht mehr in eine Wohnung hinein fotografieren. Ich muss mich nicht mehr aus meinem Haus bewegen, um Menschen auf einem noch nie dagewesenen Level herabwürdigen zu können. Wir sehen an der Umsetzung des AI Acts, der lediglich eine Kennzeichnungspflicht für Deepfakes vorsieht, dass das Phänomen noch nicht so ernst genommen wird, wie es vorher gefordert wurde. Kennzeichnungspflichten sind schnell zu umgehen und die Betroffenen schert es ehrlich gesagt wenig, wenn das Deepfake auch als Manipulation sofort zu erkennen ist. Wir müssen das Phänomen einfach ernst nehmen.
Wer ist das, der das ernst nehmen muss? Natürlich die Regierung irgendwie, aber wer ist wirklich konkret, der jetzt sagen kann, ja Leute, das ist jetzt hier Thema, da müssen wir ran, da brauchen wir neue Gesetze, wir haben noch Gesetze, da gab es noch nicht mal Internet bei dem Thema.
Mit Blick darauf, dass Deutschland ohnehin die Richtlinienvorgaben bis zum nächsten Sommer einarbeiten muss, ist es eben die Regierung, die sich hier dafür entscheiden muss, ob sie über diesen Mindeststandard der Richtlinien hinausgehen möchte, um einen besseren Schutz in Deutschland zu ermöglichen. Hier haben wir auch schon Gesetzesentwürfe zum Beispiel vom Bundesrat, die uns vorliegen, die aber meiner Meinung nach die sexualisierte Komponente, und das zeigt uns die Evidenz, von dem Verhältnis pornografischer zu nicht pornografischer Deepfakes haben wir ungefähr 90% pornografische Inhalte zu 10% nicht pornografischer Inhalte. Von diesen pornografischen Inhalten sind nahezu in 100% der Fällen Frauen dargestellt. Und wenn wir uns das anschauen, dann kommt mir das in dem Gesetzentwurf, wie der Bundesrat ihn zum Beispiel vorgelegt hat, noch viel zu kurz.
Wenn ich jetzt unter aktuellem Gesetzesstand und wie es aktuell läuft, so betroffen bin davon, irgendwie das vielleicht selbst erlebt habe, irgendwie sehe, boah, da sind Fake-Profile von mir im Internet online und die verschicken irgendwelche komischen Sachen. Wo gehe ich jetzt am besten hin? Was wäre wirklich so dein Tipp? Ist das die Polizeidienststelle bei mir oder doch gibt es eine andere Stelle, wo man weiß, ja, die sind ein bisschen mehr sensibilisiert darauf heute schon?
Ich denke, dass man sich mit ruhigem Gewissen an die Polizei wenden kann und ich empfinde die Polizei häufig in vielen Fällen auch sehr bemüht. Das ist aber allerdings nicht immer so. Das zeigen auch Fälle wie der von Theresia Krone und das ist sicherlich kein Einzelfall. Wichtig ist es, dass man damit nicht alleine ist, dass man Fachberatungsstellen hat, wie zum Beispiel HateAid, an die man sich vertrauensvoll wenden kann und die einen unterstützen.
Und bei genau der Organisation, also HateAid, arbeitet auch Psychologin Judith Streeter als Beraterin. Auch ihre Erfahrung ist, der prominente Fall von Colleen Fernandes ist nur die Spitze des Eisbergs.
Ja, auf jeden Fall. Und das, was so ein bisschen das Bild, ich will nicht sagen verzerrt, aber verändert, ist die Wahrnehmung dieser prominenten Frauen, also Personen, die in der Öffentlichkeit stehen und dann darüber reden. Das sind keine Einzelfälle, es sind einfach Personen, die dann darüber sprechen. Aber ich kann aus der Beratung auf jeden Fall bestätigen, dass das leider sehr vielen Personen bzw. Frauen passiert.
Du hast eben diese heftigen Vorwürfe von Colleen Fernandes gegenüber dem Ex-Mann im Spiegel gelesen. Ich muss nochmal sagen, bestätigt ist das noch nicht und es gilt die Unschuldsvermutung. Aber als jemand, die täglich wahrscheinlich mit solchen Fällen von digitaler, sexualisierter Gewalt zu tun hat, was hast du dir dabei jetzt gedacht als erstes?
Also ich finde es wichtig, jetzt auch nochmal zu sagen, wir stehen natürlich hinter Colleen Fernandes, also sind zu 100% solidarisch mit ihr. Genau, ich finde es schockierend, das zu lesen, obwohl ich jeden Tag damit zu tun habe oder mit ähnlichen Fällen zu tun habe, zumindest mit den digitalen Aspekten. Und auf der anderen Seite wundert mich jetzt sozusagen auch nicht, dass es nicht der fremde Mann aus dem Internet war, der ihr das angetan hat, sondern trotzdem natürlich erschreckenderweise, aber genau, ihr Ex-Mann.
Das überrascht dich nicht, weil aus den Fällen, die du kennst, ist
genau,
das meistens
so. Genau, aus den Fällen, die ich kenne, ist das auf jeden Fall öfter so, dass die betroffene Person die Tatperson kennt und dass die Tatperson eine Person ja oft auch aus einem engen Verhältnis ist, also entweder der eigene Partner oder Ex-Partner oder Ex-Affäre oder also ne, so aus dem Bekanntenkreis oder Kollege, Ex-Kollege oder so, also das genau ist eigentlich vergleichbar, also ich will keine analogen Übergriffe mit digitalen Übergriffen vergleichen so von der Schwere, aber es gibt eine Parallele zu dem, dass ja Missbrauch oft auch im Nahumfeld stattfindet und nicht durch fremde Personen.
Jetzt sagt ja Colleen Fernandes im Spiegel, sie wäre digital vergewaltigt worden. Wie belastet diese digitale Gewalt die Frauen, mit denen du zu tun hast?
Es gibt eine psychologische Erklärung dafür. Also sehr verkürzt kann die Psyche zwischen der analogen Welt und der digitalen Welt nicht unterscheiden. Das heißt, wenn ich digital belästigt, beleidigt, bedroht werde, kann das ähnlich belastend sein für die Psyche oder eben nicht unterscheidbar wie im analogen Leben. Und genau so reagieren Personen auch. Also es gibt viele körperliche oder psychische Symptome, die mit denen Personen zu uns kommen. Also Konzentrationsschwierigkeiten, Schlafstörungen, Angststörungen und auch so einem Gefühl von Ohnmacht und Kontrollverlust, gerade jetzt bei der bildbasierten sexualisierten Gewalt, also bei dem Verbreiten von intimem Bildmaterial und oftmals auch mit so einer Schuld- und Schamfrage, also warum passiert mir das und hätte ich das irgendwie verhindern können und so trauen sich lange nicht darüber zu sprechen, weil es so unangenehm ist.
Jetzt hatten wir auch nach dem Fall Pelikone große Diskussion, vor allem in Frankreich. Was muss denn passieren, vor allem wenn sich die Vorwürfe jetzt hier auch bestätigen, dass die Diskussion hier in Deutschland nicht abflacht? Also, dass wirklich was passiert, gesellschaftlich und politisch?
Ich denke, was wichtig ist, ist der betroffenen Person erstmal Glauben zu schenken und nicht in Frage zu stellen, was sie erlebt hat, was ja oft passiert. Also es gibt oft eine Täter-Opfer-Umkehr. Es wäre gut, wenn die Gesellschaft betroffenen Personen glaubt, was sie erlebt haben, weil also es ist nachvollziehbar oder wenn man sich das ausmalt, kann man sich vielleicht vorstellen, wie belastend es sein muss, über solche Erfahrungen in der Öffentlichkeit zu sprechen. Das heißt, Colleen Fernandes macht es nicht ohne Grund. Genau, und ich denke, wenn Tatpersonen Konsequenzen erfahren und das Thema insgesamt in unserer Gesellschaft eine andere Debatte sozusagen einnimmt, also die Richtung sich verändert und diese Täter-Opfer-Umkehr aufhört oder weniger wird, da wäre schon einfach sehr viel gewonnen.
Hm. Dann lass uns an der Stelle nicht weiter über die Täter sprechen, sondern vielleicht auch eben, was du jetzt, du arbeitest mit denen zusammen, was du Betroffenen mitgibst, die vielleicht jetzt eben auch die ganze Geschichte hier mitbekommen in Social Media, in den Medien und Co.
Ja, wenn betroffene Personen jetzt von dem Vorfall mitbekommen, dann finde ich es wichtig, ihnen Mut zu machen und auch also genau darüber zu sprechen, was ihnen vielleicht auch widerfahren ist, sich Hilfe zu suchen, Unterstützung zu suchen und ja, es nicht zuzulassen, sich einzuschüchtern von Tatpersonen und den Dingen, die ihnen vielleicht widerfahren sind, sondern ja, sich zu solidarisieren und Unterstützung zu suchen.
Auch Theresia findet, wir müssen jetzt die Aufmerksamkeit für das Thema nutzen.
Also wir müssen den Moment jetzt nutzen, nicht nur so quasi boulevardmäßig uns in die Einzelheiten einer Ehe reinzugraben, ja, irgendwie jetzt einzelne Personen auseinanderzulegen und fertig zu machen und was weiß ich, sondern wir müssen dafür sorgen, dass diese strukturelle Gewalt beendet wird. Also ich glaube, wir müssen ganz anders über sexualisierte Gewalt reden und das eben nicht nur als Einzelfall verstehen, sondern als gesellschaftliches Problem.
Der Ball liegt bei der Bundesregierung und der Justizministerin. Juristin Jacqueline findet, wir müssen da jetzt vom Denken ins Handeln kommen.
Das Rad muss nicht neu erfunden werden bei nicht einvernehmlichen sexualisierten Deepfakes. Die Gewaltstrukturen, die wir vorher hatten, die haben wir hier auch. Und das zeigt zum Beispiel auch der Fall von Colleen Fernandes. Der gefährlichste Ort für eine Frau ist immer noch in ihrem Zuhause. Also diese Strukturen im sozialen Nahbereich, die Kontrollaspekte, wir kennen diese Strukturen schon. Deswegen weiß die Gesetzgebung ja eigentlich auch schon, wo sie den Finger in die Wunde legen müsste.
Diese Folge Unboxing News kommt von Jana Niehof, Minto Tran, Ingo Rockenberg, Irina Stuhlsatz und Marcel Bohn. Das war's für diese Woche von uns. Die nächste Folge bekommt ihr dann am Montag. Bis dann.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Immer Montag bis Freitag in der Deutschlandfunk-App.